Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Ja, wir stellen Ihnen heute in der ersten Stunde Menschen vor, die sich den ganz großen, den besonderen Herausforderungen stellen. Einer von ihnen ist der Extremkletterer Stefan Glowack. Jahrelang hat er bei Kletterwettbewerben die wichtigsten Preise eingeheimst. Mitte der 90er, da hat er angefangen mit Erstbegehungen und Kletterexpeditionen. Seine Trips führten ihn an die entlegensten Orte in der Welt, fernab der Zivilisation, steile Felswände von, ich glaube, 1000 Meter Höhe, wahrscheinlich noch mehr. Er klettert sie hinauf. Guten Morgen, Stefan Glowack.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, 10 Uhr, wir haben jetzt 10.09 Uhr. Ist das schon die Zeit, wo der richtige Bergkletterer schon am Hang hängt, an der Felswand hängt?
Eigentlich schon. Momentan ist es natürlich so, dass es hier Gebirge sehr gewittrig ist und da sind wir teilweise schon 6 Uhr unterwegs, sind schon am Einstieg und mittags rum ist man dann meistens auch schon auf dem Gipfel.
Also für den Kletterer ist das Wetter natürlich immer ganz entscheidend. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz den Unterschied erklären von einem Freikletterer, so wie Sie es ja sind, und diesen Sport, so wie Sie ihn betreiben, das Freiklettern, zum ganz normalen Bergsteigen oder zum Sonntagsspaziergang mit den Großeltern durch den Harz, wie ich das jahrelang erleiden musste.
Ich auch. Also man muss sich das Klettern ja so vorstellen, das ist eine Disziplin ist im großen Stammbaum Alpinismus. Das bedeutet quasi, es ist die extremste Ausprägung vom Alpinismus. Man bewegt sich nur anhand der natürlichen Struktur der Felsoberfläche die Wand hinauf. Also nur, was man an Haltepunkte, was natürlich gewachsen ist, das benutzt man auch. Man sichert sich aber mit dem Seil im Falle eines Sturzes. Es wird oft verwechselt, das Freiklettern mit dem Free-Solo-Klettern, wo man das zwar genauso macht, aber dann auch noch zusätzlich auf das Seil zur Sicherung im Fall eines Sturzes verzichtet. Und das wird dann schon nach 5 Metern relativ gefährlich und ein bisschen weiter oben dann lebensgefährlich.
Okay, also das heißt, es gibt keine Wege oder Pfade, wie man sie vielleicht noch kennt, sondern sie gehen direkt, sagt man, an die Wand oder in die Wand? Wie nennt man das?
Ja, durch die Wand, an die Wand, in die Wand, kann man alles so bezeichnen. Wir versuchen natürlich immer, da hoch zu klettern, wo bisher noch keiner hochgeklettert ist. Aber es gibt natürlich schon Erstbegehungen, die dann wiederholt werden von anderen Kletterern, die dann auch genau dokumentiert werden und auch veröffentlicht werden in Fachmagazinen und einschlägigen Foren. Und dann kann man sich halt entsprechend orientieren und diese Route nachklettern. Aber natürlich, der Reiz liegt schon einzig und allein darin, also jetzt für mich persönlich gesehen, Erstbegehungen zu machen, dahin zu gehen, wo bisher noch keiner war.
Aber warum ist das so wichtig? Ich kenne diesen Augenblick, wenn man im Schnee jetzt Spuren mit den Skiern hinterlässt oder am Watt Fußabdrücke als erster da im Meer, bis die nächste Welle kommt. Warum ist es den Kletterern so wichtig, immer der Erste an einer Wand gewesen zu sein? Können Sie mir das nochmal beschreiben?
Ist natürlich das Spannendste. Es ist so ein bisschen so eine Entdeckungsreise für den kleinen Mann. Man fühlt sich dann so wie Christoph Kolumbus, der aufbricht in so ein unbekanntes Gebiet. Bei uns ist es nicht das Meer, sondern es ist dann der Fels, also das Meer aus Fels. Und ist natürlich dann schon spannend, wenn man genau weiß, hier war noch nie jemand. Und vor allem gibt es über diesen Weg keine Informationen. Man kann sich nicht irgendwie darauf einstellen. Mhm. Man muss auf die Situation reagieren, die vor einem liegt. Man muss entsprechende Entscheidungen treffen. Und das erhöht natürlich die Spannung nochmal enorm und ist auch dann die Königsdisziplin im Klettersport.
Würden Sie sagen, das ist der Kick? Also das ist dieser Augenblick, der Ihren Sport so ganz besonders macht?
Ach, ich verwehre mich ein bisschen gegen diesen Begriff Kick, weil wir sind schon die Augenblickjäger. Also wir suchen schon diese Herausforderungen, wir suchen unsere mentalen und körperlichen Grenzbereiche. Das möchte ich auch nicht widersprechen, aber es ist nicht so, dass wir das Risiko suchen. Wir suchen nicht jetzt diese Todesgefahr, die Lebensgefahr, kommen oben an und sagen, oh, wir sind dem Tod jetzt mal wieder von der Schippe gesprungen. Ganz im Gegenteil. Wir versuchen so professionell wie möglich unsere Routen zu planen und das Risiko, die Risikofaktoren so gering wie möglich dabei zu halten. Mhm. Also wir sind jetzt keine Lebensmüden, die tagtäglich mehr oder weniger ganz bewusst ihr Leben aufs Spiel setzen. Das sind wir nicht.
Aber trotzdem gibt es ja auch Gefahren. Also was würden Sie denn sagen, sind die größten Gefahren bei Ihrer Art zu klettern?
Also die größten Gefahren sind einfach die objektiven Gefahren, die man, wo man weiß, dass es die gibt, die existieren. Aber wann die eintreten und wo sie eintreten, das kann man natürlich nicht vorhersagen. Wie zum Beispiel Witterungsumschwünge oder Steinschlag, Eisschlag. Da muss man sehr viel Erfahrung haben, um die Wand auch richtig einschätzen zu können, um dann eben halt auch diese Risikofaktoren so gering wie möglich zu halten, was die Routenauswahl zum Beispiel anbetrifft.
Und man kann ja auch nicht, wenn man dann da am Fels hängt, plötzlich sagen, so jetzt drehe ich mal um, wenn der Eisregen dann kommt. Sie haben schon so besondere Kletterexpeditionen unternommen und Erstbegehungen, um mal alle Hörer hier so ein bisschen in die Ferne zu beamen. Ja, Grönland, Kenia, Venezuela, Kanada, Patagonien, Baffin Islands. Können Sie ganz kurz zum Schluss noch sagen, welches Ereignis sich bei Ihnen besonders extrem, herausragend, besonders so eingebrannt hat?
Ja, das ist natürlich immer das nächste Ereignis, auf das man so hinfiebert, aber was mich sehr viel Überwindung gekostet hat, war eine Expedition in die Antarktis. Wir mussten von Feuerland aus durch die berühmt-berüchtigte Drake-Passage 1000 Kilometer an die Peninsula, an die Halbinsel der Antarktis segeln, und Wasser ist einfach ein absolutes No-Go für mich, für Kletterer. Ich bin absolut wasserscheu und habe auch
Puls. Kann man sich bei Ihnen gar nicht vorstellen, dass Sie wasserscheu sind.
Ja, doch, total. Deswegen bin ich auch Kletterer geworden, sonst wäre ich ja Taucher geworden. Also, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet und war aber somit das Beeindruckendste, fast eine Woche lang nur auf dem Meer unterwegs zu sein, um dann die Antarktis zu erreichen. War sehr, sehr beeindruckend. Hat mich auch sehr geprägt.
Stefan Glowacz, Sie haben so viel zu erzählen. Ich glaube, ich werde Sie einfach nach den großen Sommerferien mal als Gast des Tages einladen und dann werden wir da noch ein bisschen mehr in Ihre ganz besondere Welt eintauchen. Ich glaube, die nächste Tour geht nach Venezuela im Februar 2013. Passen Sie gut auf sich auf.
Das versuche ich.
Und einen schönen Sonntag noch. Wird heute noch geklettert?
Nee, leider nicht. Ich muss zum Vortrag heute noch.
Okay. Tschüss.
Danke. Ciao.
Ja, draußen kämpfen die Sportler beim Ironman mit allen drei Disziplinen. Und wir haben auch Gäste heute in der ersten Stunde bei Bärbel Schäfer Live. Die verbringen absolute Höchstleistung. Mein nächster Gesprächspartner macht dieses mit seinem Kopf, beziehungsweise mit dem, was drin ist im Kopf. Franz Josef Schumacher ist Gedächtnisweltmeister mit einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Wow. Guten Morgen, Herr Schumacher.
Hallo, guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sie sind Weltrekordler und haben einen Eintrag für eine Gedächtnisleistung. Welche war das denn genau?
Ja, das war, als die Euro-Münzen eingeführt wurden. Da hatte ich samstagsabends in der Guinness-Show bei Reinhold Beckmann, hatte ich mir Euro-Münzen gemerkt. Da muss ich mir also innerhalb von 120 Sekunden möglichst viele Münzen merken und nach dieser Zeit den Wert, das Land und wiedergeben, was da drauf sind. Und dann konnte ich mir nach 120 Sekunden 75 Informationen wiedergeben.
Also Sie sind in der glücklichen Lage, niemals sagen zu müssen, das habe ich vergessen.
Ja, ich vergesse auch das eine oder andere. Und
wie beruhigend.
Und was ich mir aufschreiben kann, das schreibe ich mir auch auf, wenn ich mir was aufschreiben kann. Aber es gibt Momente, da kann man sich nichts aufschreiben, in der Sauna, auf der Skipiste, im Schwimmbad oder beim Laufen. Und dann kann ich mir alles das merken, was ich mir merken möchte.
Okay, und was läuft in Ihrem Hirn anders als bei vielen von uns, wenn wir im Supermarkt stehen und überlegen nochmal, was wollte ich nochmal einkaufen, einen Vortrag haben beim Blackout, einen Vortrag. Jetzt sehen Sie, komme ich schon durcheinander hier, ein Blackout haben beim Vortrag oder uns der aktuelle Kinofilm nicht einfällt. Was läuft bei Ihnen anders im Kopf?
Bei mir läuft eigentlich nichts anderes. Ich habe einfach nur Techniken. Und das Wichtige ist, dass wir wissen, wir denken in Bildern. Unser Gedächtnis denkt in Bildern. Und sobald wir etwas an Bildern merken, das ist also auch messbar, da gibt es also viele Studien zu, nimmt der Speicherplatz im Gehirn viel, viel mehr Platz ein, wenn wir etwas in Bildern merken. Und je verrückter, ausgefallener, seltsamer diese Bilder sind, desto besser bleibt es haften. Und auch abstrakte Dinge wie Zahlen zum Beispiel habe ich in Bildern vorher umgedacht. Ich habe also für Zahlen auch Bildern oder Fremdworte, Fachbegriffe, die denke ich auch in Bildern. Oder Namen. Wenn ich mir Ihren Namen merken möchte, Bärbel Schäfer ist halt ein Schäfer in einem Bärenkostüm. Also, so kodiert, ja.
Ach so, so eine Art Eselsbrücke ist das dann.
Ja, richtig.
Eine Bilderbrücke.
Ja, ja.
Nun arbeiten Sie auch als Gedächtnistrainer.
Ja.
Was merken Sie denn, was haben Ihre Kunden für Wünsche und wo sagen Sie, da würde ich einfach noch gerne mehr in meinen Kopf packen?
Ja, also für Erwachsene ist es sehr, sehr wichtig. Namen, Gesichter ist ein ganz großes Thema. Ansonsten alles, was was Listenform hat, also Erledigungslisten, Stichpunkte einer freien Rede, Verkaufsargumente, Einkaufslisten, alles das merken die sich mit meinen Techniken. Und das geht also innerhalb von 3-4 Stunden, brauchen die also schon keinen Spickzettel mehr für eine freie Rede. Aber auch Kinder kommen in meine Seminare, da sind auch viele, die kommen einfach nur aus Spaß an dem Gedächtnissport. Die einen wollen natürlich für ihre Schule Geschichtsdaten, Vokabeln und Sachdinge sich merken, aber auch für Meisterschaften. Und die weltbesten Gedächtnissportler bei den Kindern, die sind also auch aus meinen Kursen, wie zum Beispiel Anna Barwinski, die hat jetzt viele Weltrekorde, die merkt sich jetzt historische Daten in 5 Minuten, hat den Weltrekord mit 85 Geschichtsdaten oder Vokabeln merkt sie sich in 5 Minuten.
Merkt man sich denn etwas leichter, an dem man besonderes Interesse hat? Oder Sie sagen ja, das Gedächtnis ist ein Muskel, das kann man trainieren.
Ja, das hat natürlich viel mit Interesse zu tun. Das kennen wir, wenn wir uns ein Buch, einen fachfremden, trockenen Stoff aneignen müssen und den lesen wir und dann müssen wir nochmal zurückspringen und nochmal zurückspringen. Es will einfach nicht ins Gehirn rein. Es ist aber eine Sache zu unserem Hobby, dann nehmen wir das auf wie einen trockenen Schwamm. Ja, das ist richtig. Das hat viel mit Interesse natürlich zu tun.
Und eine kleine Übung, gibt es die für alle HR3-Hörer, die man heute Morgen, am Sonntagmorgen machen kann? Was Kurzes?
Ja, ich würde sagen, zum Beispiel, wenn Sie sich eine Einkaufsliste so einfach mal merken möchten oder so Erledigungsdinge untereinander verknüpfen, als kleine Geschichte mir was merken. Das könnte zum Beispiel auf der Einkaufsliste könnte sein, da ist jetzt Milch, Tomaten, Pommes, Haarspray, Schokostreusel, so 5 Dinge, dann versuche ich da eine kleine Geschichte draus zu machen. Dann stelle ich mir vor eine Milchtüte, in den Gedanken stopfe ich die voll mit Tomaten, das ganze Geschmiere, schütte ich dann über einen riesigen Haufen Pommes, das sprühe ich dann wieder an mit Haarspray, dass ich das so eine richtig feste Skulptur habe und ganz zum Schluss nochmal Schokostreusel, um das zu machen. Und wenn ich so eine verrückte, ausgefallene, je verrückter, desto besser merke ich mir das, desto besser bleibt es haften. Je verrückter ist das.
Genau, und das liegt ja nicht am Haarspray, dass es haften bleibt, sondern dadurch, dass man in diesen Geschichten denkt. Das ist ja etwas, worauf Sie immer wieder aufmerksam machen. Sie haben, wer mehr Interesse an diesem Thema hat, Herr Schumeckers, einen Verein gegründet, der heißt Memory XL, Europäische Gesellschaft zur Förderung des Gedächtnisses. Also es ist ein richtiger Gedächtnisverein. Wer also Lust hat, kann mal auf die Seite gehen. Und ich bedanke mich für das Gespräch und alles Gute.
Alles Gute Ihnen auch.
Schöne Übung. Ich werde mir jetzt auch was ausdenken für meine Einkaufsliste. Ciao. Ja, und Menschen, die besondere Herausforderung suchen, die stellen wir Ihnen heute vor. Menschen, denen ein normaler Marathon vielleicht nicht reicht, sondern es muss gleich ein Ultramarathon über 100 Kilometer sein. Oder eine Frau, die alleine über den Atlantik rudert. Oder Menschen wie mein jetziger Gesprächspartner, der die Woche über in einer Bauabteilung sitzt und in seiner Freizeit sich einen Wingsuit anzieht, so einen Fledermaus-Anzug und dann zum Basejumper wird. Guten Morgen, Hannes Kraft.
Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wenn man an so einem Hochhaus steht, denn das macht man ja eher von hohen als vom Bungalow, was ist denn dann dieser Moment, wie können Sie den beschreiben, kurz vorm Absprung?
Ein sehr erhabener Moment. Also man hat ja sonst nicht so die Gelegenheit, auf ein Hochhaus raufzukommen und dann bis vorne hinzugehen, an die Kante. Der Mensch ist da eher darauf gepolt, von solchen Kanten fern zu bleiben. Und es ist schon eine sehr spannende Sache, dann wirklich so langsam mit den Füßen so kleine Schritte für Schritt an diese Kante, dass die Zehenspitzen dann schon über der Kante sind. Ach. Da zu stehen, nochmal das Ganze zu genießen, wo man da steht, tief Luft holen und dann darunter zu springen.
Also die Hessen kennen Sie hier von den Wolkenkratzer-Festivals. Ja. Im Mai 2013 sind Sie auch wieder dabei. Das heißt, den Main-Tower, Messeturm, Commerzbank, all das ist Ihnen nicht fremd. Da haben Sie schon Ihre Zehenspitzen so über diese Turmkante krabbeln lassen?
Ja, das war beim letzten Wolkenkratzer-Festival haben wir so einen kleinen Weltrekord probiert und auch geschafft, 10 Gebäude innerhalb von 24 Stunden hintereinander zu springen. Also das war eine einmalige Möglichkeit und das war ein Highlight bisher in meiner Karriere.
Wohin gucken Sie? Nach oben oder nach unten beim Absprung? Diesen Moment, wenn man sich fallen lässt?
Nach vorne.
Nach vorne? Keine
nach
Angst?
Nach vorne und nach dem Absprung guckt man dann eher nach unten in diese Häuserschluchten rein. Dann kriegt man so ein bisschen den Ground Rush und sieht die Erde auf sich zukommen.
Hat es Batman, ja? Aber gibt es keinen Moment, in dem man doch nochmal zögert und sagt, bist du wahnsinnig? Was machst du hier eigentlich? Du könntest gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen. Das ist doch auch gefährlich.
Beim Sprung habe ich solche Gedanken überhaupt nicht, wenn dann vielleicht vorher oder hinterher, aber ganz eher selten.
Was ist denn der Moment, wo man sich am meisten konzentrieren muss während des Sprungs? Denn dieser Anzug bremst ja dann, wenn man die Arme ausbreitet, die Geschwindigkeit. Gibt es noch irgendetwas, was sonst noch bremst?
Also extrem wichtig beim Sprung ist der Absprung selber, dass man den Impuls so setzt, dass man wirklich stabil in die Luft fällt. Nicht, dass man dann anfängt, man stößt sich ab und der Hintern überholt einen im Flug und man schlägt Purzelbäume. Also man muss extrem konzentriert sein, dass man wirklich seinen Absprung korrekt, dass man eine gute Körperhaltung hat, dass man auf dem Bauch runterfällt und mit diesen Wingsuits, dass man die Flügel im richtigen Moment aufmacht, dass sie im richtigen Moment die Luft fangen und dass man mit diesem Anzug dann gleiten kann.
Und wo üben Sie so etwas im Alltag? Weil man darf ja nun nicht mehrmals in der Woche auf so einen hohen Turm und dann dort diese Sprünge üben. Das würde ja auch normale Bürger, die dort den Bürgersteig entlang gehen, wahrscheinlich auch verschrecken.
Also wir sind alles, also die ganzen Basejumper, wir sind alles geübte Fallschirmspringer. Das fängt ja erstmal damit an, dass man sich der Fallschirmtechnik vertraut macht. Man springt erstmal ein paar Jahre aus dem Flugzeug, hat dann die Technik drauf und dann versucht man, wenn man dann an das Basejumpen rangeht, sich auf hohen Felsen oder auf Brücken mit der Materie vertraut zu machen.
Was ist denn eigentlich der Unterschied im Vergleich zu einem Sprung mit einem Schirm?
Also mit einem normalen Fallschirm, also wenn ich jetzt als Fallschirmspringer fahre ich zu einem Flugplatz, ich kaufe mir ein Ticket, ich setze mich in ein Flugzeug, der Pilot sagt mir irgendwann mit einer grünen Lampe, jetzt kannst du rausspringen, ich springe dann aus 4000 Meter Höhe, das ist unheimlich hoch, man sieht den Boden fast gar nicht mehr, ist alles nur noch grün, blau, braun und nimmt den Fall nicht so wahr. Man hat dann eine Minute Freifall, da kann ich ganz gemütlich nach unten fallen, in 800 Meter Höhe mache ich meinen Fallschirm aus, kann dann ganz gemütlich auf einer riesengroßen Wiese landen. Beim Basejumpen spielt sich das alles sehr viel tiefer ab. Also wir sind in Höhen, also wenn ich jetzt in Frankfurt von einem Haus springen würde, wir sind in 200 Meter Höhe und ich habe dort vielleicht 4 oder 5 Sekunden freien Fall. Und das ist eine extrem kurze Zeit, Entscheidungen zu treffen, die sehr wichtig sind für den Sprung. Also ich muss extrem fokussiert und konzentriert sein.
Da darf nichts schief gehen.
Da darf überhaupt nichts schief gehen. Und da muss man sich auch vorher ganz sicher sein. Also das ist ein sehr intensiver Moment.
Sie sind nicht lebensmüde, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das ist Leben pur, wenn man von so einem Haus springt, weil eben alle Sinne, alles ist, die ganzen Poren sind so weit offen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch was anderes gibt, wo man Leben so intensiv wahrnimmt.
Ist Verliebtsein schöner oder so ein Sprung?
Verliebtsein spielt sich vielleicht eher im Bauch
ab. Und das andere
und der Sprung,
im Kopf.
Das ist so Ganzkörpergrenzen.
Verstehe. Aber selbst solche Höchstleistungssportler wie Sie brauchen ja mal eine schöpferische Pause. Ganz kurz zum Schluss. Warum gibt es momentan bei Ihnen eine Auszeit?
Also ich habe mir jetzt seit einem Jahr eine Auszeit genommen. Ich habe einfach dieses Verlangen aus dem Bauch raus nicht mehr so gehabt, jetzt unbedingt springen zu müssen. Und auch einfach von der Zeit her. Wenn der Beruf einen so fordert, dass man den Kopf nicht frei hat, dann habe ich auch kein Verlangen, jetzt in meiner Freizeit mich noch zu stressen in einer Form, dass ich eben so anspruchsvolle Sachen mache.
Also Anspannung pur, ein großes Risiko ist aber eben auch dabei. Also das muss man nur noch mal sagen, nicht, dass sich jeder jetzt diesen Anzug anzieht und auf so eine Häuserkante klettert. Dazu gehören ganz große Vorbereitungen und Sicherheitsmaßnahmen, nur damit wir das noch mal hier klar machen, Herr Kraft. Passen Sie gut auf sich auf und allen sei schon mal gesagt, wenn die schöpferische Pause vorbei ist und Sie wieder Lust haben sollten, sind Sie dabei beim Wolkenkratzer-Festival im Mai 2013.
Auf alle Fälle, die Vorbereitungen laufen.
Ja. Und heute schön die Füße auf den Boden lassen, ne?
Okay,
tschüss. Ja, wir stellen Ihnen heute Menschen vor, die Höchstleistung bringen. Und Sportler, Athleten aus 51 Nationen sind dabei. Und Carsten Schellorn aus der Sportredaktion hier bei HR3. Du alte Luftpumpe, die hast du heute Morgen vergessen, ne? Wo stehst du jetzt?
Die Luftpumpe habe ich vergessen und das habe ich hier bitter büßen müssen, als ich hier The Beast in Bergen-Enkheim hochgefahren bin. Nämlich meine Reifen, die waren irgendwie halb platt. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und es war echt eine Qual. Ja? Also die Freunde müssen das jetzt zweimal hoch und dann ja noch diesen ganzen anderen Kram mit 180 Kilometer Radfahren davor, 3,8 Kilometer Schwimmen und einen Marathon. Und ich fahre hier einmal hoch und bin völlig platt, aber mittlerweile habe ich die Reifen zumindest aufgepumpt.
Also, das ist für mich sehr, sehr beruhigend, weil du musst ja den Berg The Beast wieder runter, damit du dann gleich beim Marathon die Strecke vorher schon mal abläufst, ne?
Ja.
Davon gehen wir aus.
davon gehen wir aus. Aber ich muss jetzt erstmal schildern, wo bin ich? Ja, es ist eine Schicksalsgemeinschaft Bushaltestelle. Um genau zu sein, die Bushaltestelle Kirchgasse in Bergen-Enkheim. Da haben sich viele Leute hingeflüchtet, weil es regnet in Strömen. Und ich bin, glaube ich, das fünfte Mal heute nass geworden, weil ich ja mit dem Fahrrad hier unterwegs bin. Und ich habe hier einfach mal drei Freunde um mich gesammelt, die sehr sportiv aussehen. Ja, alle in Fahrradmontur. Und das sind der Robert, der Marcel und der Sebastian aus Bruchköbel und Hanau. Und der Marcel, der ist letztes Jahr hier beim Ironman mitgefahren. Jetzt wollen wir mal wissen, wenn hier so ein Schiedswetter ist, wie wir im Norden manchmal sagen, ich weiß nicht, in Hessen bestimmt auch, wie fühlt man sich dann?
Also mir macht es nichts aus, aber die Athleten sind meistens unterkühlt und die Motivation, der Schweinehund nass, natürlich, warum machst du es überhaupt? Aber an sich...
Wie viel macht denn der Kopf aus? Man sagt, bis zu 80% macht der Kopf aus.
Ja, wenn der Kopf mal sagt, du kannst nicht mehr, dann ist er meist schon aus.
Dann kann man es meist vergessen. Und wenn man hier in die Gesichter, liebe Bärbel, wenn man in die Gesichter der Fahrradfahrer, die sich hier so bies hochquälen, guckt, das sieht schon teilweise nicht schön aus. Also die haben keinen Spaß im Moment.
Ich würde mich ehrlich gesagt auch bei Sonnenschein fragen, warum machst du das überhaupt? Aber sag mal, warum steht denn Marcel mit dir an der Bushaltestelle? Muss der nicht The Beast auch mal langsam hochstrampeln?
Ja, der steht an der Bushaltestelle, weil er dieses Jahr mal aussetzt. Woanders startet. Der war letztes Jahr dabei. Und man muss ja auch mal die Leute anfeuern. Wir können ja einfach mal sagen, wen wir hier überhaupt anfeuern. Also wir haben hier die Führenden, nämlich den deutschen Sebastian Kienle und den Belgier Marino von Hohenacker gesehen. Die sind hier hochgeflogen, die führen nämlich jetzt hier und haben etwa 3 Minuten Vorsprung vor dem eigentlichen Favoriten Andreas Rehlert, der aber ein starker Läufer ist. Also es wird ja dann bald gelaufen und vielleicht kann der das noch aufholen. Und bei den Frauen führt Caroline Steffen, Schweizerin, hat auch im letzten Jahr gewonnen, kennt das schon.
Genau, und sag mal, stimmt das, dass der Herr Rehlert sich irgendwie langgelegt hat?
Der hat sich langgelegt.
Oh, was war da denn?
Etliche schon langgelegt, also auch der Franzose Poulard. Das ist aber auch teilweise wirklich ganz, ganz glatt. Selbst ich mit meinen Mountainbike-Reifen hatte hier schon Probleme. Und die haben ja ganz, ganz dünne Reifen mit diesen Rennrädern. Das sind ja hochgezüchtete, unfassbar modern und schwindschnittig aussehende Räder. Und die sind natürlich ganz dünn und da legt man sich schnell mal hin. Oder wie ist das nochmal hier unseren Ironman-Spezialisten Marcel? Wie ist das bei diesem Wetter? Einige haben sich hier schon hingelegt. Ist das schwierig dann zu fahren?
Wirklich sehr schwierig. Selbst bei der Anfahrt eben habe ich sehr gemerkt, du kannst gar nicht mehr bremsen und bei Geschwindigkeiten bergab von 60 km/h kannst du nur noch beten.
Also eine neue Rekordzeit wird bei diesen schwierigen Witterungsverhältnissen dann wahrscheinlich nicht bei rauskommen. Aber vielleicht sagst du noch mal ganz klar, Carsten, der Ironman findet statt, denn es haben hier einige angerufen, waren so ein bisschen unsicher. Es wird natürlich geschwommen, gelaufen und Rad gefahren, auch bei Regen, ja?
Ja, das muss man einfach mal sagen. Das sind einfach richtig harte Burschen. Das heißt halt Ironman und Ironwoman, die können was ab. Das ist nicht so wie bei der Fußball-EM in der Ukraine, wenn es ein bisschen regnet, dass die gleich dann in die Kabine gehen und sich abtrocknen. Nein, nein. Die fahren hier ganz wacker an uns vorbei. Man hört es vielleicht auch, wenn wir nicht diese drei Jungs hier und die tolle Bushaltestelle namens Kirchgasse um mich hätten, würde ich sagen, ich wäre auf einer Alm, weil hier auch ständig gebimmelt wird. Nein, hier läuft, man hört das ja auch im Hintergrund und die Fahrer fahren hier hoch. Und jeder Einzelne, das ist wirklich das Tolle, jeder Einzelne wird hier beklatscht. Jetzt kommt ein Frau auch vorbei, ich hatte ja schon gesagt, Caroline Steffen, die Vorjahressiegerin, die führt hier. Und jeder Einzelne wird hier bejubelt und das ist wirklich ganz, ganz ein toller Zug.
Das macht natürlich auch den Ironman aus. Ehrlich gesagt klingt es ein bisschen so, als wenn ihr eure nassen Hemden dagegen den Fahrplan klatscht. Aber das ist natürlich der Applaus für die Sportler und es ist nur noch mal allen gesagt, umso mehr Zuschauer, umso motivierender natürlich für die Sportler. Von daher sollen noch viele an die Ironman-Strecke kommen, besonders nachher beim Laufen.
Vor allen Dingen, das will ich auch noch mal sagen, wenn einer kommt an die Strecke und wenn er nicht an die Strecke kommt, dann kommt zum Römer. Das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch. Da sind dann mehrere tausend Zuschauer auch bei Regen, da sind Tribünen aufgebaut und wenn da dann der Sieger reinkommt oder wenn um 22 Uhr dann die Letzten reinkommen, die kaum mehr gehen können, ja, und gefeiert werden.
Ach, Carsten, das schaffst du doch eher als 22 Uhr.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und ich werde mal gucken. Ich glaube, wenn ich bis dahin nicht aufgeweicht.
Okay, also für ungefähr 3:15 am Römer, du hast es gerade angesprochen, ist der Zieleinlauf für die Männer geplant, bis circa 15.50 Uhr und dann noch spät bis in den Abend hinein. Wir bedanken uns bei dir und halte schön durch. Ne? Jetzt mal da weg von der Bushaltestelle, raus in Regen.
Ja.
Tschüss, Carsten, danke.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.